ARD.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Wir sprechen in diesem Podcast im Wesentlichen über die militärischen Entwicklungen im Ukraine-Krieg, aber auch über militärische, politische oder militärpolitische Dinge, die damit im Zusammenhang stehen. Unser Experte ist der frühere NATO-General Erhard Bühler, auch heute wieder aus der Hauptstadt des Kosovo zugeschaltet, aus Pristina. Tag, Herr Bühler.
Tag, Herr Deisinger.
Und kleine Bemerkung gleich vorab. Es kann sein, dass es bei Ihnen heute ein bisschen rumort, weil in dem Haus, in dem Sie da sind, haben Sie mir gerade eben im Vorgespräch erzählt, da sind wohl Bauarbeiten zugange und da kann es sein, dass da irgendjemand mit schwerem Gerät bohrt oder so. Wir versuchen uns davon einfach nicht beeindrucken zu lassen, würde ich mal sagen.
Ne? Ja, genau.
Was steht heute auf dem Programm? Neben der aktuellen Lage und ein paar aktuellen Meldungen nehmen wir uns mal keinen weiteren Schwerpunkt vor, sondern arbeiten mal den Stapel mit Fragen von Hörerinnen und Hörern weiter ab. Dazu sind wir in den letzten Folgen nicht allzu umfangreich gekommen. Wir zeichnen diesen Podcast auf am Dienstag, 6. August 2024. Es ist jetzt kurz nach 11 Uhr. Zu hören das Ganze wie immer in der App der ARD Audiothek, auf mdr.de und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Die aktuelle Lage. Hier, Herr Bühler, sollten wir zu Beginn vielleicht noch mal ganz kurz in die letzte Folge gehen. Es gab da zu einem Punkt Nachfragen von mehreren Hörern und beziehungsweise Hörerinnen. Im Falle der Mail, die ich mal stellvertretend gleich zitieren will, da weiß ich nicht, ob männlich oder weiblich, M. Weber und anderen, geht es um ihre Territoriumsrechnung, die sie da aufgemacht hatten, also darum, wie viel Prozent ihres Territoriums die Ukraine zu welchem Zeitpunkt kontrolliert hat. Darauf sollten wir vielleicht schauen, bevor wir zu den aktuellen Entwicklungen kommen. Also M. Weber aus Cuxhaven hat Folgendes geschrieben, Zitat: Herr Bühler sagt, dass die Ukraine im Februar 2022 82,21% ihres Staatsgebietes kontrollierte, Ende Juni 24 seien es dann 82,43%. Die Ukraine würde somit zusätzlich 0,22% ihres Staatsgebietes kontrollieren gegenüber Februar 2022. Wie kann das aber sein, wenn Russland doch einige Gebiete zusätzlich zu den bereits annektierten Gebieten, Krim, Separatistengebiete, besetzt hält? Zitat Ende. Herr Bühler, Sie hatten beim letzten Mal noch eine ganze Menge Mehrzahlen in diesem Zusammenhang genannt, ohne die jetzt alle zu wiederholen. Könnten Sie vielleicht noch mal kurz erläutern, also wie Sie zu Ihrer Rechnung gekommen waren?
Ja, mache ich gerne. Also die Nachfragen sind natürlich mehr als berechtigt und ich bin froh, dass sie gekommen sind, sodass ich das richtigstellen kann. Also ich habe beim letzten Mal versucht, die monatelangen Geländegewinne der Russen in den richtigen Maßstab zu setzen. Anlass war die vom Kreml berichtete Befreiung in Anführungsstrichen des Dorfes Losuwatske Ende Juli. Die Zahlen sind alle richtig, aber mir ist ein gravierender Fehler unterlaufen, der mir auch peinlich ist und für den ich mich entschuldigen möchte. Ich habe die Zahl 82,21 als die Zahl bei Angriffsbeginn interpretiert, ohne zu bemerken, dass sich alle Zahlen, die ich da in der Folge genannt habe, auf das Monatsende, das jeweilige Monatsende beziehen. In diesem Fall also auf Ende Februar 22. Also Ende Februar 22, 82,21%, das ist richtig. Aber ich habe noch mehr gemacht. Ich habe dann den Schluss am Ende daraus gezogen, dass die Ukraine im Juni 2024 geringfügig mehr Land kontrolliert als zu Angriffsbeginn. Und das ist natürlich falsch und unlogisch und hätte mir in dem Moment, als ich es gesagt habe, bereits auffallen müssen. Fakt ist, dass die Russen bei Angriffsbeginn nur einen Teil der Regionen Donetsk und Luhansk sowie die Krim besetzt hielten. Und das sind überschlägig ca. 8%. Folglich kontrollierte die Ukraine bei Angriffsbeginn am 24. Februar ca. 92%. Ich bin Ihnen, Herrn oder Frau Weber oder auch Herrn Leuchtner, der sich gemeldet hat, oder auch Herrn Hellermann sehr dankbar, dass Sie den Fehler sofort bemerkt haben, sodass ich ihn heute korrigieren kann.
Okay. Dann gab es von einem anderen Hörer auch noch sinngemäß die Frage, wie hilfreich es überhaupt ist, eine solche Rechnung aufzumachen, also in Sachen Gebietsgewinn oder Verlust, weil darin eben nicht enthalten ist, wie viele Menschen in den direkt vom Krieg betroffenen Gebieten ums Leben gekommen sind und wie viele verletzt wurden und wie viele ihre Heimat verlassen mussten. Wenn man das nicht berücksichtigt, Herr Bühler, und jetzt die Frage des Hörers weitergetragen, macht das dann überhaupt Sinn? Vielleicht versuchen Sie die Antwort trotz des Bohrens, das offenbar begonnen hat.
Also Sie haben recht, solche Rechnungen sind in der Regel nicht hilfreich. Ich mache das ja auch nur sehr selten, habe aber gerade mit Blick auf die Geländegewinne im Raum AfD-FK schon auf die Tatsache hingewiesen, dass die langsamen und bezogen auf die Gesamtfläche marginalen Geländegewinne der Russen Zehntausende von Menschen sterben mussten, einschließlich der Menschen in AfD-FK. Ich habe die Rechnung diesmal dennoch so aufgemacht, damit wir die Größenordnung der Geländegewinne einordnen können und damit wir auch verstehen, dass es von Dorf zu Dorf weitergeht und es keine großen Einbrüche sind. Also ich habe gesprochen von AfD-FK, ca. 20 Kilometer Luftlinie in 5 Monaten, 30 Kilometer seit Kriegsbeginn und bei Bachmut seit Fall der Stadt im Mai letzten Jahres maximal 10 Kilometer.
Damit sind wir jetzt bei der aktuellen Lage. Die Russen, die sind ja auch in den vergangenen Tagen an einigen Stellen der Front weiter vorgerückt, ne?
Ja, das ist insbesondere der Vorstoß auf der Achse AfD-FK, Otscharetynje und Bogrovsk. Hier stehen die Russen mittlerweile bei einem Dorf, das heißt Vesele, das ist 5 Kilometer weiter als noch vor einer Woche. Das ist schon taktisch signifikant, vor allen Dingen, weil dort tatsächlich Durchbrüche oder auch örtliche Einschließungen möglich sind.
Schwerpunkt ist dann also weiterhin der Donbass.
Richtig, wie schon seit Anfang des Jahres, etwa auf einer Breite von 90 Kilometer, etwa zwischen Bachmut und westlich Donetsk-Stadt. Das schließt den Abschnitt ein, den wir gerade besprochen haben.
Lassen Sie uns dort vielleicht mal im Donbass noch ein bisschen genauer auf die Stadt Toretsk schauen. Ungefähr 50 Kilometer von Donetsk-Stadt entfernt. Vor dem Krieg knapp über 30.000 Einwohner. Wenn ich das recht gesehen habe, dann melden beide Seiten, dass russische Truppen mittlerweile in die äußeren Stadtteile eindringen würden.
Also hier kommen die Russen voran, das ist richtig. Die Meldungen sprechen auch nicht von Kämpfen in der Stadt. Sie sprechen von einem Ort Pivnitschne. Das liegt östlich von Toretsk. Mag sein, dass es ein Vorort ist, aber eine eigenständige Gemeinde ganz offensichtlich. Aber auch in Salischne, das ist südöstlich von Toretsk. Also der Vormarsch der Russen geht auch bei Toretsk weiter.
Und weitergehendes Ziel der Russen auf dieser Angriffslinie wäre dann, wenn man mal ein bisschen schaut, Kostjantynivka, nordwestlich von Toretsk, ungefähr so 20 Kilometer in Richtung Nordwesten. Die Stadt ist ja dann doppelt so groß und sicher auch für die Ukraine ein wichtiger Verkehrsknoten.
Aber erstmal muss man abwarten, wie sich die Lage um Toretsk weiterentwickelt. Hier bieten sich für die Russen zunächst mal auch Einschließungsmöglichkeiten der ukrainischen Truppenteile, die noch südostwärts von Toretsk stehen. Insbesondere, weil den Russen ein Vorstoß aus dem Süden auch gelungen ist, bis zur Ortschaft New York. Zweitens muss man abwarten, wie lange es dauert, bis Toretsk tatsächlich eingenommen sein wird. Und das wird schwierig und da tun sich die Russen ja auch immer schwer, weil die Städte eben auch als Befestigung für den Verteidiger dienen. Und natürlich, das ist der dritte Punkt, haben Sie vollkommen recht, Kostjantynivka ist auf weitere Sicht ein Ziel. Das ist ein Verkehrsknotenpunkt, das ist eine wichtige Stadt auf der Linie Bogrovsk Richtung Bachmut, Chasiv Yar, also hat schon eine Bedeutung, die allerdings auf der taktischen Ebene liegt und nicht irgendwo weit oben auf der strategischen.
Aber alles andere als einfach für die Ukraine und ähnlich problematisch scheint es ja vielleicht auch zu sein, was das Vorrücken der Russen in Richtung Pokrovsk betrifft. Aber hier weiter südwestlich, da arbeiten sich die Russen ja in Richtung der Verbindungsstraße Pokrovsk-Kostjantynivka vor, oder sehe ich das falsch?
Nein, das sehen Sie natürlich richtig. Das ist der Abschnitt, den wir gerade besprochen haben, der über AfD, FK und Otschretünje Richtung Pokrovsk zielt. Bis jetzt ist das Gelände den Russen ja durchaus entgegengekommen. Es ist ein weitgehend offenes Gelände, nur vereinzelte, sehr kleine Dörfer. Das wird sich jetzt ändern. Jetzt kommen wieder größere Siedlungen und es kommen größere Städte. Und da werden sich die Russen, wie schon gerade am Beispiel Toretz gesagt, schwerer tun. Aber es ist richtig, Pokrovsk und diese wichtige Verbindungsstraße, ich hatte sie gerade schon mal genannt, nach Bachmut-Chassiv-Jar, aber auch die Verbindungsstraße nach Norden Richtung Kramatorsk sind schon ein taktisches Ziel, das die Russen ganz sicher im Auge haben und das die Ukrainer auch für die Versorgung ihrer eigenen Truppenteile brauchen.
Und wenn die Russen dort vorankämen, kann man beschreiben, wie kritisch dann die Lage dort für die Ukrainer an diesem Frontabschnitt würde?
Also die Russen, denke ich, setzen alles daran, jetzt in ihrem Schwerpunkt Fortschritte zu machen. Sie machen das durchaus geschickt, ich hatte es schon mal erwähnt, mit wechselnden taktischen Schwerpunkten innerhalb des großen Schwerpunkts, des operativen Schwerpunkts, mit wechselnden Angriffsformen, also zum Teil mit Infanterie, zum Teil aber auch mit mechanisierten Truppenteilen bis hin zu Bataillonsstärke, wie wir in der Vorwoche gesehen haben. Und natürlich auch mit unablässiger Unterstützung durch Kampfflugzeuge mit Gleitbomben und Artillerie. Die Ukrainer auf der anderen Seite müssen aufgrund ihrer örtlichen Unterlegenheit immer weiter zurückgehen, um nicht zu viele Kräfte zu verlieren. Diese Art der Gefechtsführung ist sehr anspruchsvoll. Das Ausweichen nach rückwärts muss immer kämpfend erfolgen und gut zwischen den beteiligten Truppenteilen abgestimmt sein. Wenn das nicht der Fall ist, dann drohen Durchbrüche und Einschließungen. Und das ist eigentlich die größere Gefahr, als wenn man einige Kilometer aufgibt.
Wie sieht es an anderen Bereichen der Frontlinie am Boden aus? Sind Ihnen da auch wichtige Dinge, wichtige Entwicklungen ins Auge gestochen?
Also die Kämpfe dauern im Norden an, im Norden von Kharkiv, im Nordosten bei Luhansk, also Kupiansk beispielsweise gehört dazu, im Süden in Saporischschja und an der Dnipro-Front. Das sind im Wesentlichen Stellungskämpfe mit wenig Veränderungen der Frontlinie. Also insgesamt würde ich sagen, ist die Lage dort unverändert. Es ist für beide Seiten kein Schwerpunkt, sondern der Schwerpunkt liegt eindeutig im Donbass. Es gibt eine Entwicklung aus der letzten Nacht, die man erwähnen kann, aber da ist noch zu wenig bekannt, dass man da zu viel ins Detail gehen kann. Es hat offensichtlich einen ukrainischen Vorstoß gegeben in die Region Kursk. Das liegt also noch etwas weiter nordostwärts von der Region, in dem die Russen über die Grenze gekommen sind, also bei Kharkiv. Dort scheint es eine Kommando-Operation gegeben zu haben, also in vergleichsweise geringer Stärke, die dort einen Beobachtungspunkt bekämpft haben, der Russen. Das ist das, was bisher bekannt ist. Ich denke nicht, dass die Ukrainer dort einen weiteren Schauplatz aufmachen. Es wird wohl bei dieser Kommando-Operation am Ende bleiben.
Was die Angriffe der Ukraine auf Ziele hinter der Frontlinie betrifft, also auf russisch besetztes oder auf russisches Gebiet, da konnten wir in den vergangenen Tagen auch wieder einige erfolgreiche Aktionen sehen.
Ja, das sind zunächst mal Drohnenangriffe auf Öldepots in den Regionen Kursk, Rostov, Belgorod. Das sind Drohnenangriffe auf Öldepots mit operativer Bedeutung, das heißt relativ nahe an der Ukraine dran und nicht das, was wir auch schon gesehen haben, weit und tief in Russland. Das sind zweitens Raketen- und Drohnenangriffe auf Logistiklager und Instandsetzungseinrichtungen bei Luhansk. Eine weitere Versorgungseinrichtung, große Versorgungseinrichtung bei Kursk. Dann drittens der Angriff auf den Raum Sevastopol mit Attackams-Raketen und mit Drohnen. Dort sind mehrere S-400 Flugabwehr-Abschussbasen zerstört worden, möglicherweise auch ein S-500, also das modernste Luftverteidigungssystem, was die Russen haben. Und dann ist offensichtlich das U-Boot Rostow am Don nun endgültig zerstört worden bei diesem Angriff auf Sevastopol. Jetzt hat er in unserem Podcast schon mal eine Rolle gespielt im September letzten Jahres, war es in Sevastopol im Trockendock und ist angegriffen worden, schwer beschädigt worden. Und jetzt ganz offensichtlich über 9 Monate ungefähr repariert worden und befand sich gerade auf einer Testfahrt in der Bucht von Sevastopol, als es getroffen worden ist, und offensichtlich ist es untergegangen. Die Tatsache, dass so ein Schiff getroffen worden ist mit Drohnen und mit Raketen, das deutet darauf hin, dass es dort Aufklärungstrupps gibt, möglicherweise auch Partisanen gibt, also auf jeden Fall Augen vor Ort, die das Auslaufen des Schiffes beobachtet haben, die auch weitergegeben haben, wo das Schiff im Augenblick liegt oder beziehungsweise das U-Boot, sodass es nicht nur eine Raketenoperation ist, sondern da muss man auch Leute vor Ort haben, die das tatsächlich sehen. Dann letzter Punkt, die Drohnenangriffe auf den Flugplatz Morozovsk mit einer großen Anzahl von Drohnen. Die Russen sprechen davon, dass sie in dieser Nacht 75 Drohnen abgeschossen haben. Also kann man sich vorstellen, was da an Drohnen eingesetzt worden ist. Es wurde ein großer Lagerkomplex mit Munition und Gleitbomben zerstört. Das kann man auch sehen auf Satellitenbildern, die den Vergleich darstellen. Es wurde eine Su-34 zerstört. Das ist ein Flugzeug, das für den Gleitbombeneinsatz dort in der Ukraine eingesetzt wird. Und wahrscheinlich auch 2 weitere beschädigt.
Sie hatten davon gesprochen, dass einige dieser Angriffe auf jeden Fall operative Bedeutung haben. Ist denn irgendwie sichtbar, dass die Russen auch, ich sag mal, operative Konsequenzen daraus ziehen?
Also bei den Treibstoffdepots, da gibt es keine messbaren Konsequenzen. Aber es ist schon so, dass mittelfristig und langfristig die Stellen, die tatsächlich Treibstoff für die russischen Streitkräfte in der Ukraine bereitstellen, dass es weniger wird. Die kann man natürlich nicht verlegen. Insofern kann man da keine operativen Konsequenzen auch erkennen. Die großen Einrichtungen, das ist auch nicht messbar, aber man wird die großen Logistikeinrichtungen weiter weg von der Ukraine verlegen, außerhalb der Raketenreichweiten. Das sind dann schon messbare operative Einschränkungen. Bei dem U-Boot ist es ganz offensichtlich, das ist eins der modernen U-Boote, ein U-Boot von 4 der Schwarzmeerflotte, die Flugkörper vom Typ Kaliber tragen können. Also das ist jetzt schon ein schwerer Verlust für die Russen. Und was die Raketenstellungen angeht, insbesondere auf der Krim, da wird durch den ständigen Beschuss dieser Luftverteidigungsstellungen die Operationsfreiheit über der Krim verbessert, auch für Folgeangriffen, weil einfach nicht mehr so viel Luftverteidigung zur Verfügung steht. Russland wird immer mehr Luftverteidigungsmittel aus anderen Landesteilen Russlands verlegen müssen in die besetzten Gebiete. Und man kann davon ausgehen, dass im Moment bei der Vielzahl von Luftverteidigungsstellungen, die angegriffen worden sind, im Moment mehr zerstört wird, als bei diesen modernen Systemen nachproduziert werden kann. Und wenn man jetzt auf den Flugplatz schaut, ja, es wird enger für die Russen. Sie können diesen wichtigen Flugplatz in der Region Rostov am Don nicht mehr gefahrlos betreiben und können ihre Gleitbombenflieger nicht mehr bedenkenlos dort von diesem Platz losschicken. Im Übrigen gilt das auch für die Flugplätze auf der Krim. Dort gibt es 5 Flugplätze, von denen werden im Augenblick 2 nicht mehr betrieben, wegen der großen Bedrohung. Es gibt auch Meldungen, dass Hubschrauber verlegt werden von Flugplätzen in provisorische Abstellplätze, zum Teil unter Schutz von Wohngebieten. Also man sieht, dass diese Art von Angriffen operative Bedeutung haben und Konsequenzen nach sich ziehen.
Wenn wir jetzt nochmal auf die Flugplätze schauen und auf diese, wie ich es gesagt habe, operativen Konsequenzen, die die Russen vielleicht ziehen müssten, vielleicht auch ziehen. Bei der Schwarzmeerflotte, da war es ja vergleichsweise einfach zu registrieren, also dass die Russen ihre Schiffe zurücknehmen von der Krim. Wie verhält es sich denn mit diesen Angriffen auf die Flugplätze? Also lässt sich hier für die Russen überhaupt was Sinnvolles tun? Ich meine, der Flugplatz Morozowsk ist ungefähr 300 Kilometer von der Frontlinie weg, aber die Airbase von Murmansk, die ja auch angegriffen worden war, und hier rechne ich jetzt mal der Einfachheit halber von Kiew, die ist ungefähr 2000 Kilometer entfernt. Das Signal heißt doch dann, also auch in dieser Entfernung sind eure Flugzeuge nicht sicher. Vor uns einfach zurückziehen, macht es nicht unbedingt Sinn.
Also Sie meinen jetzt den Flugplatz Orlyina bei Murmansk, ja, der in der Vorwoche schon angegriffen worden ist und bei dem einer und jetzt nach einigen Tagen und der Bilderauswertung kommt noch ein zweiter dazu, ein strategischer Bomber dort beschädigt worden ist. Ja, aber es ist eben der Unterschied bei diesen großen Entfernungen, dass die Ukraine nicht die Möglichkeit hat, dort häufiger anzugreifen. Dort, wo sie jetzt mit operativer Auswirkung im unmittelbaren Umfeld von der Ukraine angreift, da sind die Auswirkungen größer. Da ist aber auch die Gefahr größer, die von diesen Plätzen ausgeht. Orlyina wird nicht immer eingesetzt. Es gibt ja auch Saratow und es gibt noch einen weiteren im Osten Russlands, der strategische Bomber tragen kann. Aber ich denke schon, dass dieser Satz, den Sie am Ende gebracht haben, auch dort so weit entfernt, ich glaube jenseits des Polarkreises, liegt das schon Orlyina oder zumindest dicht dran. Dort sind eure Flugzeuge nicht sicher vor uns. Das ist die Botschaft.
Die russischen Luftangriffe auf ukrainisches Territorium, teils weit hinter der Frontlinie, ich will sie jetzt mal nicht Verhalten nennen für die letzten Tage, aber man hat ja zumindest keinen neuen Rekord aufgestellt in Bezug auf den Einsatz von Raketen, Marschflugkörpern und Drohnen, obgleich ja die Russen auch in der vergangenen Nacht wieder mehrere Regionen angegriffen haben.
Also es ist schon auffällig, wie verhalten, wie Sie es gerade ausgedrückt haben, die Russen im Augenblick da agieren. Aber wir hatten das schon öfter in diesem Krieg, dass es manchmal wochenlang so vergleichsweise verhalten mit vergleichsweise geringem Einsatz von Drohnen und auch nur von vereinzelten Raketen die Luftangriffe stattfinden. Bei den Drohnen liegt die Abschussquote weiterhin sehr hoch. Allerdings, und jetzt komme ich doch zu einem kleinen Rekord, vergangenen Mittwoch war das anders. Vergangenen Mittwoch haben die Russen 89 Drohnen Richtung Ukraine losgeschickt. Und das ist genauso großer Einsatz wie am Anfang des Jahres. Ich glaube, am 1. Januar oder so um den 1. Januar herum, da war es ähnlich. Es war ein Marschflugkörper nur dabei, sonst nur Drohnen. In Kiew war stundenlanger Flugalarm. Die meisten Drohnen wurden abgeschossen. Allerdings, und das ist auch die Besonderheit, 5 flogen nach Belarus. Und Belarus musste ein Flugzeug starten, damit diese Drohnen auch tatsächlich bekämpft werden konnten, beziehungsweise vom Himmel geholt werden konnten. Die Angriffe auf die Logistik, da gibt es wenig Handgreifliches. Allerdings ein Punkt, der auch von Bedeutung ist, und das war im Raum Poltawa, das liegt im Osten, Nordosten der Ukraine, ein Angriff auf Eisenbahnanlagen dort, der schon so massiv war, dass er die Versorgungslinien jetzt im Augenblick zwar nicht ganz unterbrochen hat, hier arbeitet man mit Dieselloks, nicht mehr mit Elektrizität, aber die Versorgung schon behindert. Also man sieht auf der russischen Seite genauso den gleichen Ansatz, wie ihn die Ukraine verfolgen, die Versorgungslinien einzuschränken. Das ist durchaus erkennbar. In der letzten Nacht hat es wieder einen Luftangriff gegeben auf Kharkiv. Auch mit Drohnen, auch mit Raketen. Aber genaue Auswirkungen habe ich jetzt zur Stunde natürlich noch nicht.
Dann vielleicht noch ein, zwei Sätze, Herr Bühler, zur Beurteilung der Gesamtlage.
Also die Gesamtlage ist unverändert zur Vorwoche, so beurteile ich das, so dramatisch auch die Lage gerade an der Angriffsachse Richtung Pokrovsk ist im Augenblick. Auch wenn die taktische Lage um Toretsk sicher sehr schwierig ist für die Ukraine. Aber im Wesentlichen halten sie die Frontlinie bzw. nehmen ihre Truppen dort kontrolliert zurück, wo der Angriffsdruck der Russen zu stark wird. Die Ukrainer sind erfolgreich in den Operationen in der Tiefe und werden zunehmend erfolgreicher und konzentrieren sich, jedenfalls in den letzten Tagen und Wochen, mehr auf die operativ signifikanten Ziele, die tatsächlich Auswirkungen auf die Russen in der Ukraine selbst haben. Und das ist positiv, denke ich, zu beurteilen.
Dann lassen Sie uns jetzt mal noch auf aktuelle Meldungen schauen, beziehungsweise auf Diskussionen, die es aufgrund solcher Informationen gibt. Erste Sache, es gab die Meldung, dass die Ukraine nun auch ein weiteres Luftverteidigungssystem einsetzen, und zwar Skynex von Rheinmetall. Wir haben das im Podcast schon mal erwähnt, da war der Einsatz wohl noch nicht spruchreif, nun scheint aber Realität zu sein. Was für ein System ist das? Können Sie das vielleicht noch mal kurz sagen?
Also der Präsident Zelensky hat das ja gesagt, dass das erste von zwei Systemen Skynex jetzt geliefert wird von Deutschland. Das ist ein Produkt von Rheinmetall und Oerlikon, das ja zu Rheinmetall gehört, also ein deutsch-schweizer Produkt. Ich würde es mal so beschreiben, wir kennen ja alle den Gepard, den Flugabwehrpanzer. Und das ist ein neuer Flugabwehrpanzer, der dort entwickelt wird mit dem gleichen Kaliber, 35 mm. Aber mit der Besonderheit, dass er eine sogenannte offene Architektur hat, also von der Software her, dass sie alle möglichen anschlussfähigen Luftverteidigungsmittel anschließen können, Radargeräte anschließen können, sodass er in das System der Luftverteidigung dort integriert werden kann, beziehungsweise auch selbst auf einer kleinen Ebene im Nah- und Nächstbereich sich ein eigenes Flugabwehrsystem dort bilden kann. Die Bundesregierung hat das bestätigt mit der neuen Liste der Hilfsgüter, die sie schicken. Da sind im Übrigen auch IRIS-T mit dabei und Luftraumüberwachungsradare, die also auch helfen, die Luftverteidigung in der Ukraine zu stärken.
Weil Sie den Gepard als Vergleich erwähnt haben, Herr Bühler, aber so wie ich es verstanden habe, ist dieses Skynex-System so konstruiert, dass man da mehrere von diesen Kanonen sozusagen zu einem System zusammenfassen kann. Oder habe ich das falsch verstanden?
Nein, das ist ja richtig. Das meinte ich gerade mit dieser offenen Architektur, dass Sie nicht nur weitere Skynex-Systeme dort mit einbringen können, sondern auch andere Typen, die anschlussfähig sind. Andere Flugabwehrraketen beispielsweise auch oder Flugabwehrkanonen, anschlussfähige, von der Software her anschlussfähige sind, aber auch Radargeräte.
Und sollen dann eher auf kurze Distanz wirken, haben einen relativ eng begrenzten Bereich, den sie absichern können. Was sind das also dann Betriebe, Objekte, die man absichert, Flugplätze beispielsweise?
Genau, das können alle möglichen taktischen, militärischen Einrichtungen sein, das können Flugplätze sein. Wir sprechen hier über Entfernungen von 5 bis 10 Kilometer so etwa. Begleitender Einsatz eher weniger. Das kann der Gepard beispielsweise gut, weil er ja auch gepanzert ist und ein LKW nicht die Mobilität hat, jedenfalls nicht im Gelände, wie es so ein Gepard haben kann. Also von daher liegen sie mit einem stationär oder temporären Ziel, logistische Einrichtungen, Flugplätze, ganz richtig.
Also kann man ja zumindest mal mutmaßen, also weil die Meldungen dazu ja zeitlich gar nicht so weit auseinander gelegen haben, der Flugplatz, auf dem die für die Ukraine neuen F-16 stationiert sind, könnte also von einer solchen Skynex-Batterie geschützt werden oder geschützt sein?
Es könnte, aber ob das tatsächlich so kommt, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall werden die Ukrainer mit all ihren Mitteln, die sie zur Verfügung haben, die sie verfügbar haben, versuchen, diese Plätze zu schützen.
Okay, dann schauen wir mal auf die F-16. Mittlerweile sind ja wohl die ersten Maschinen in der Ukraine eingetroffen und auch schon im Einsatz. Spektakuläres hat man davon bislang nicht gehört, sicher auch, weil man nichts Spektakuläres erwarten darf.
Nein, natürlich nicht. Nicht zu einem so frühen Zeitpunkt. Ich gehe davon aus, dass sich die Besatzungen in den nächsten Wochen erst langsam an ihre Einsätze herantasten werden, beziehungsweise herangeführt werden. Und da wird man ihnen auch einfachere Aufgaben geben und nichts Spektakuläres.
Zwei Maschinen zumindest hat man fliegen sehen, als Selenskyj auf diesem Flugplatz war. Zumindest hat man da Bilder reingeschnitten von zwei dort fliegenden F-16. Weiß man genau, wie viele es derzeit sind dort?
Also ich weiß es nicht. Es gibt Zahlen, die veröffentlicht worden sind von Economist, von der Zeitschrift, von der britischen Zeitschrift. Also die sprechen von 10 Flugzeugen, die bisher in der Ukraine sind. Nehmen wir mal diese Zahl. Die Ukraine selbst hat ja nichts gesagt und wir wollen keine Geheimnisse verraten. Aber Economist spricht von 10 von insgesamt 79 Flugzeugen, die zugesagt sind. Allerdings sollen bis Jahresende auch nur 10 weitere dazukommen, sodass wir dann bei insgesamt 20 stehen. Also es ist schon ein langsamer Prozess.
Und wofür werden diese Maschinen eingesetzt? Wir haben immer wieder schon mal ansatzweise drüber gesprochen, aber es kann ja auch durchaus sein, dass das nicht jeder gehört hat im Podcast.
Also nochmal, ich gehe davon aus, dass die jetzt langsam sich integrieren in diese Luftlage über der Ukraine unter Kriegsbedingungen. Ich gehe davon aus, dass die ukrainische Luftwaffe der Versuchung widersteht, dem Druck von außen nachzugeben, jetzt diese Flugzeuge auch, so wie Sie vorhin gesagt haben, spektakulär einzusetzen. Ich sehe zwei wesentliche Rollen, und zwar vom etwas leichteren bis zum schwierigeren. Ich sehe eine dritte Einsatzart auf absehbare Zeit überhaupt nicht. Insgesamt sind alle Einsatzarten abhängig davon, welche Waffen auch geliefert werden, was wir noch nicht genau wissen. Also da wissen wir nur, dass es eine Flugabwehr-Luft-Luft-Rakete gibt, die für kurze Entfernungen eingesetzt werden kann. Für Spezialisten die AIM-9X und die, wir wissen, dass die AIM-120 dort auf mittlere Entfernungen auch offensichtlich geliefert worden ist. Aber was an zusätzlichen Wirkmitteln, Effektoren dort bei den Maschinen dabei ist, das wissen wir öffentlich noch nicht. Die erste Möglichkeit ist die Ergänzung der bodengebundenen Luftverteidigung. Das heißt, die Bekämpfung von Drohnen, die Bekämpfung von Marschflugkörpern aus der Luft in Ergänzung zu den und in Zusammenwirken natürlich mit den Flugabwehrraketen und Kanonen unten auf dem Boden. Zweitens dann, und das ist schon die schwierigere Aufgabe, die Bekämpfung von russischen Kampfflugzeugen, beispielsweise Su-34, also die mit Gleitbomben eingesetzt sind, die man in der Luft bekämpft, Luft-Luft, aber auf große Entfernungen mit Abstandswaffen, sodass man selbst nicht gefährdet ist. Und da kommt es eben darauf an, dass den Ukrainern Abstandswaffen mit hoher Reichweite geliefert werden. Und die dritte Einsatzart, praktisch der Truppe unten an der Frontlinie zu helfen, das sehe ich noch nachrangig. Das wird sich erst in mehreren Monaten dann tatsächlich herausstellen, ob das erfolgreich durchgeführt werden kann. Denn die Gefährdung ist einfach zu hoch, diese Maschinen, diese wertvollen Maschinen zu verlieren. Das heißt, für die beiden ersten Einsatzarten sehe ich einen Einsatz über der westlichen Ukraine. Und sofern sie Flugzeuge angreifen müssen, eben mit Abstandswaffen mit großer Reichweite.
Dann will ich dieses Stichwort mal noch aufgreifen. Abstandswaffen mit hoher Reichweite. Wie sieht es denn da mit den Genehmigungen für den Einsatz aus? Also Beispiel, wenn die F-16 halt eingesetzt werden sollen, um gegnerische Flugzeuge zu bekämpfen, dann würde es ja an vielen Stellen militärisch keinen Sinn machen, zu verbieten, Ziele über russischem Kernland anzugreifen. Sonst hätte man ja Maschinen, die zwar die Flugzeuge erfassen können, die vielleicht in den nächsten Minuten Raketen abfeuern oder Bomben fallen lassen, die aber genau diese Flugzeuge halt nicht bekämpfen können, weil es ihnen untersagt ist, sie anzugreifen, wenn die sich über russischem Gebiet befinden. Das sind ja dann ziemlich amputierte F-16. Oder hat sich am Umfang der Genehmigung irgendwas geändert?
Also die Art der Auflagen ist nach wie vor, sagen wir es mal höflich aus, unübersichtlich. Was die Art von Systemen angeht, die betroffen sind, was die Munition angeht, die von diesen Systemen verschossen werden, in welchen Räumen sie gelten und zu welchem Zweck die Waffen eingesetzt werden. Hier gibt es öffentlich durchaus unterschiedlichste Aussagen, auch von den Amerikanern, von den Briten beispielsweise. Also ich meine, im Idealfall sollten jetzt aus operativer Sicht alle Auflagen fallen. So wie Sie es gerade gesagt haben, es macht einfach keinen Sinn. Wenn das politisch nicht möglich erscheint, dann muss man jetzt mal schnell rangehen und die Auflagen harmonisieren. Die Partner, die ein System zur Verfügung stellen, die Partner müssen dazu, die Munition dazu stellen. Und da muss man das harmonisieren und muss das für die Ukraine handhabbar machen. Das heißt, sie müssen genau wissen, was ist wie erlaubt. Und das muss möglichst einfach sein. Wenn es zu komplex ist und zu kompliziert ist, dann besteht die Gefahr, dass doch Fehler begangen werden bei diesen Auflagen. Und dann kann man sich diese Riesenwelle vorstellen, die dann auf diese Soldaten einprasselt aus dem In- und Ausland.
Und manchmal ist auch Schnelligkeit entscheidend. Da kann man nicht erst eine lange Checkliste durchgehen, wenn man ein bestimmtes Ziel bekämpfen will, weil wenn man die dann durchgegangen ist, ist das Ziel möglicherweise schon wieder weg.
So ist es, ja.
Dann, Herr Bühler, hatten wir diesen großen Gefangenenaustausch zwischen Russland und dem Westen. Vielleicht doch vor dem Hintergrund, dass sich manche hier in Deutschland Sorgen macht aus diesem Anlass. Professor Christian Schindler aus Mönchengladbach zum Beispiel, er spricht in seiner Mail von einem Gefangenenaustausch, Zitat, bei dem unschuldig in Russland Verhaftete gegen russische Verbrecher freigelassen wurden. Mir stellt sich die Frage, wie sicher unsere deutschen Reporter sind, die immer noch im Fernsehen live aus Moskau berichten. Zitat Ende. Ja, die Sicherheit von Journalisten ist sicher nicht ganz ihr Fachgebiet und Experte bin ich dann in diesem Bereich sicher auch nicht, aber es ist natürlich ein Unterschied, ob man aus Moskau oder aus Washington berichtet.
Also ganz generell, die Korrespondenten erfüllen eine unheimlich wichtige Aufgabe, also nicht nur in Moskau, aber gerade in Moskau, aber auch gerade aus der Ukraine. Und wir sind wir sind darauf angewiesen, dass wir ab und zu ein Bild direkt vor Ort bekommen. Das Bild mag ein Schnappschuss sein aus einer bestimmten Region, aber durch viele Bilder, die dort geliefert werden, bekommt man doch einen sehr guten Eindruck. Und ich kann nur sagen, ich habe allergrößten Respekt vor den Journalisten und Journalistinnen, die dort in Moskau, aber auch in anderen Krisenregionen, in Kriegsregionen dort ihre Arbeit verrichten. Ich weiß, dass die Bundeswehr Kurse anbietet für Journalisten und Journalistinnen zur Vorbereitung auf Krisengebiete. Das ist ein Wochenlehrgang oder ein Zwei-Wochen-Lehrgang, der von vielen als sehr hilfreich betrachtet wird. Zweitens sind die nicht alleine ja dort vor Ort, wenn man nach Moskau schaut, sondern sie haben ja durchaus auch ein lokales Team, das sie begleitet, das die Lage vielleicht besser einschätzen kann als die Kollegen selbst, die deutschen Kollegen selbst. Und drittens weiß ich, dass die Sicherheitsleute in der Botschaft auch ihre Hinweise geben, Verhaltenshinweise. Aber letztlich bleibt da natürlich ein Risiko und deshalb nochmal allergrößte Anerkennung für die, die dort in solchen Ländern und in Kriegsgebieten ihre Arbeit verrichten.
Dann noch eine Sache, die wir auch schon ausführlich besprochen haben, zu der es aber immer wieder Nachfragen gibt, weil natürlich auch andere Aussagen als von Ihnen, Herr Bühler, durchs Netz geistern. Es geht um die geplante Stationierung von Raketen und Marschflugkörpern durch die Amerikaner in Deutschland ab 2026. Und hier kristallisieren sich zwei Diskussionspunkte heraus. Zum einen, die Frage, wofür sind die Marschflugkörper, die Tomahawk, dann wirklich da? Wirklich vornehmlich, um zum Beispiel Raketenbasen der Russen in Kaliningrad zu zerstören im Falle des Falles, wie Sie, Herr Bühler, das sagen. Die andere Version ist nämlich, dass damit vor allem Hochwertziele wie Gefechtsstände in einem Konfliktfall angegriffen werden könnten und dass es gar nicht vordringlich um diese Abschussrampen in Kaliningrad geht. Vielleicht erst mal ein paar Sätze dazu.
Also die Tomahawk werden in Deutschland stationiert, um gegen die in Kaliningrad stationierten Flugkörper, die im Gegensatz zu den Tomahawk auch nuklear bewaffnet werden können, eine Abschreckungsmöglichkeit zu haben und um uns die Möglichkeit zu geben, wenn wir dennoch angegriffen werden, damit wir uns auch gegen sie wehren können. Also ähnliche Fähigkeiten wie in Kaliningrad unterhalten die Russen im Übrigen auch im Raum St. Petersburg. Entfernungsbedingt ist aber die Bedrohung nicht in dem Maß gegeben für Mitteleuropa wie von Kaliningrad aus, allerdings für unsere skandinavischen Partner und baltischen Partner natürlich. Das ist das operative Szenario Kaliningrad, das die Stationierung jetzt nach 8 Jahren von Gesprächen auch mit Russland auslöst. Ein Szenario, das erst jetzt seit dem Krieg um die Ukraine von den meisten als Bedrohung wahrgenommen wurde. Und dieses Szenario muss immer im Zusammenhang mit der Luftverteidigung Deutschlands und seiner benachbarten NATO-Partner gedacht werden.
Die zweite Sache betrifft dann Raketen, nämlich die SM-6, die zunächst mal entwickelt wurden zur Flugabwehr. Das hatten Sie im Prinzip ja auch so dargestellt, dass auch das deren Funktion in Deutschland sein soll. Auch diese Raketen sollen hier stationiert werden. Und da geht die Erzählung aber, die an uns herangetragen wurde, so, dass die US Army sie auch zur Bekämpfung von Bodenzielen einsetzen würde. Und das sei auch die Rolle, die halt für die Raketen in Deutschland vorgesehen sei, auch weil keine Radare mitgeliefert würden. Können Sie da für ein bisschen mehr Klarheit sorgen?
Also die SM-6 ist tatsächlich für den Einsatz von Schiffen der US-Marine aus auf Flugzeuge, auf Marschflugkörper und auf ballistische Raketen entwickelt und optimiert. In der Tat wurde ihr dann eine zweite Rolle zur Bekämpfung von Schiffszielen gegeben, also von Schiff zu Schiff, was ja auch Sinn macht, denn da arbeitet man gerne mit zwei Rollen. So ein Schiff ist ja nicht unbeschränkt groß und insofern macht es Sinn, dass man dort Rollen zusammenführt. Die SM-6, Flugabwehrrakete der US Army, ist künftig aus meiner operativen Sicht ein integraler Baustein der Luftverteidigung der NATO. Notwendig, um die erste Welle anfliegender Flugkörper abzuwehren und damit die Voraussetzungen zu schaffen, mit den Tomahawks eine zweite Welle zu verhindern oder mindestens durch die Luftverteidigung bekämpfbar zu halten. Ja, diese Rakete der US Army wird sicher auch eine zweite Rolle haben. Aber bitte schön, welche Ziele sollten bei der Reichweite dieser Rakete von ca. 400 Kilometern und einem Stationierungsort in Westdeutschland angegriffen werden? Ostdeutschland scheidet ja wegen des 2+4-Vertrages, also des Einigungsvertrages, aus als Stationierungsort. Also dieses alternative operative Szenario macht jedenfalls für den europäischen Bereich und für den deutschen Bereich keinen Sinn. Ein Punkt zu den Radaren. Erstmal wissen wir noch gar nicht, ob Luftraumüberwachungsradare mitgeliefert werden oder nicht. Das ist also eine Behauptung, die hier im Raum steht. Zweitens hat diese Flugabwehrrakete ein eigenes Zielverfolgungsradar eingebaut, das es ihr erst ermöglicht, Ziele auch jenseits des Horizonts, also auf eine Distanz von 400 Kilometern zu bekämpfen. Und drittens hat das System die Fähigkeit, Daten aus dem integrierten Luftlagebild der NATO zu übernehmen, das heißt Ziele zugewiesen zu bekommen, die dann über das bordeigene Radar verfolgt werden können. So funktioniert das System SM-6. Die integrierte Luftlage der NATO wird dabei von allen Radaren, allen möglichen Radaren aus dem gesamten Bereich der NATO generiert, gespeist. von bodengestützten Radaren, wie wir sie in Deutschland haben. Auf dem großen Arber steht eins beispielsweise. Von Überwachungsflugzeugen wie der AVEX, aber auch von Radaren der eigenen NATO-Kampfflugzeuge, die sich gerade irgendwo in der Luft befinden, aber auch von Schiffen der NATO. Insofern stellt sich die Lage hinsichtlich der notwendigen Radarunterstützungen hier in Europa anders dar als in anderen Teilen der Welt, in denen es diesen Radarverbund der NATO nicht gibt. Also ich möchte insgesamt zusammenfassend davor warnen, jetzt eigene Ideen zu alternativen operativen Konzepten zu entwickeln, die nicht auf der Vereinbarung der politisch Verantwortlichen basieren und die für einen Einsatz innerhalb der NATO, auf NATO-Territorium in Europa, jeder Grundlage entbehren. Das hilft uns in der jetzt beginnenden Diskussion nicht weiter. Die ist komplex genug und sollte auch nicht aufgeladen werden durch irgendwelche Mutmaßungen zu alternativen operativen Konzepten.
Okay, dann Punkt an dieser Stelle. Wir nehmen uns mal noch weitere Fragen von Hörerinnen und Hörern des Podcasts vor. Die erste Mail ist schon ein paar Tage alt, aber wegen der Grundsätzlichkeit habe ich sie noch mal reingenommen. K. Rotter schreibt folgendes, Zitat: Ich habe gelesen, dass chinesische Soldaten in Belarus Manöver mitmachen. Ich finde das beunruhigend und frage mich, was das bedeutet. Soll uns das sagen, dass China sich nun auch militärisch nicht nur gegen Taiwan, sondern auch gegen Europa bzw. die NATO in Stellung bringt? Ist Herr Xi innenpolitisch und wirtschaftlich so unter Druck, dass er das benötigt? Oder möchte er mit Hilfe Russlands seinen Anspruch, Führer der Leading Nation of the World zu sein, auch militärisch sichtbar machen? Zitat Ende.
Also solche Manöverteilnahmen sollten uns nicht beunruhigen. Ich erinnere mich, dass vor einigen Jahren auch die Bundeswehr mal ein Manöver hatte mit dem Sanitätsdienst der Bundeswehr und dem chinesischen Äquivalent, einmal in China, glaube ich, und einmal hier in Deutschland. Solche Teilnahmen, die haben militärpolitische Bedeutung. Durch die gegenseitige Manöverteilnahme unterstreicht man, dass sich die jeweiligen Regierungen politisch nahestehen, dass sie gemeinsame Interessen verfolgen, wie in diesem Fall auch Autokraten jetzt. Das kann man jetzt nicht mehr in dem Zusammenhang sehen mit der Manöverteilnahme der Bundeswehr, mit den Chinesen heute natürlich, aber vor einigen Jahren war das noch so. Für die chinesischen Soldaten haben solche Manöver einen hohen Weiterbildungseffekt, mal außerhalb des eigenen Landes dort eingesetzt zu werden. Das haben chinesische Soldaten nicht so häufig. Sie sind weniger in internationalen Einsätzen, als wir das gewohnt sind. Chinesische Soldaten, die ich kennengelernt habe, waren sehr wissbegierig und sehr fleißig. Aber eins muss man sagen, wirklich interoperabel sind die chinesischen Streitkräfte mit anderen Streitkräften nicht. Da mangelt es gegenseitig schon an den Sprachkenntnissen. Insofern darf man solche Manöverteilnahmen oder auch Manöver Russen gemeinsam mit Chinesen nicht überbewerten. Aber man muss solche Übungen beobachten. Was wird geübt? Wie ist das Szenario? Was können sie? Und so weiter. Und das machen wir. Das heißt, wir, das machen die NATO-Staaten und das machen auch alle anderen Staaten der Welt, dass man auf die militärischen Fähigkeiten schaut, auch militärische Fähigkeiten von Partnern. China hat, wie Sie richtig sagen, wenn ich jetzt auf den letzten Punkt von Ihnen komme, ein wirtschaftliches Problem. Dieses wirtschaftliche Problem wird nicht dadurch aufgelöst, dass China militärischen Druck auf Europa oder auch die USA ausübt. Beide sind ja wichtige Wirtschaftspartner für China, aber auch andersrum für uns und auch die Amerikaner ist China unglaublich wichtig, was die wirtschaftliche Zusammenarbeit angeht. Und insofern denke ich, dass man jetzt die Zeit auch nutzen sollte, in der sich ein Konflikt noch nicht verschärft dort im indopazifischen Raum, dass man mindestens diesen Status quo hält und dass man nicht unnötig die Lage schlechter redet, als sie ist und nicht unbedingt Absichten unterstellt, die möglicherweise gar nicht vorhanden sind, weil sie durch höherwertige Interessen, siehe wirtschaftliche Zusammenarbeit, einfach überstrahlt werden.
Haben Sie tapfer durchgehalten, Herr Bühler, jetzt? Ich glaube, das ist ziemlich schwer, solche Antworten zu geben und im Hintergrund immer diese Geräusche zu haben von den Handwerkern und man weiß nicht, ist es zu laut, ist es nicht zu laut. Mal gucken, wie weit wir kommen mit den Fragen. Wenn es dann ganz unerträglich wird, dann müssen wir halt einfach auch Schluss machen. Aber vielleicht haben die Handwerker auch nochmal Verständnis. Sie haben sich ja zumindest die ganze Zeit Mühe gegeben, gar nichts weiter zu machen. Weil wir genau bei China waren, Herr Bühler, kurze Frage von Börjes de Greif aus Stuttgart. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Zitat: Ein Bekannter traf kürzlich einen Nordkoreaner in China. Der Nordkoreaner berichtete verzweifelt von seinem bevorstehenden Einsatz in der Ukraine und seiner Furcht, in 4 Wochen tot zu sein. Meine Frage: Was ist zu einem geplanten Einsatz von Nordkoreanern bekannt? Zitat Ende.
Also Russland hat vor wenigen Wochen ja ein strategisches Verteidigungsabkommen mit Nordkorea geschlossen, das die gegenseitige Unterstützung im Kriegsfall vorsieht. Munition liefert Nordkorea bereits, Artilleriemunition in erheblichem Umfang, allerdings in schlechter Qualität. Wie man so hört, die Russen sind da überhaupt nicht zufrieden, die russischen Soldaten jedenfalls nicht, weil die Munition häufig im Rohr der Haubitze explodiert oder gar nicht fliegt oder nicht trifft. Jetzt sollen die ersten Schützenpanzer aus nordkoreanischer Produktion aufgetaucht sein. Was den Einsatz von Personal angeht, da gibt es noch nichts Offizielles. Es ist bekannt, dass Nordkorea, unabhängig jetzt vom Krieg, etwa 100.000 Menschen im Ausland hat, eigentlich entsandt hat, muss man sagen, auch nach Russland. Es handelt sich hierbei um Zivilpersonal. Motiv ist dabei in erster Linie der Gewinn von Devisen. Bei Soldaten gibt es erste Hinweise aus südkoreanischen Medien, die sich auf Regierungsquellen dort in Südkorea berufen, dass demnächst eine Pioniereinheit in die Ukraine entsandt werden soll, um in der Region Donetsk Aufbauhilfe zu leisten. Ob da mehr kommt oder ob es bei einer solchen eher pro forma Unterstützung bleibt, das ist erstmal offen. Es ist die Frage, wie will der nordkoreanische Machthaber mit der Abschottung umgehen, die er ja als Mittel einsetzt, dass nicht ein falsches Gedankengut dort in Nordkorea einzieht. Was sagt China dazu? Auf eine größere personelle Unterstützung jetzt bezogen, braucht Nordkorea auch hier Devisen. Ein Soldat in Nordkorea, habe ich gelesen, bekommt 5 bis 10 Dollar pro Monat. In der Ukraine soll er 800 Dollar bekommen. Das ist schon ein gewaltiger Unterschied und da wird Nordkorea selbst in einen großen Teil davon einziehen, sodass den Menschen auch da gar nichts bleibt davon.
Okay, versuchen wir noch eine Frage, Herr Bühler. Dann, ich glaube, ist auch die Zeit schon fortgeschritten. Ich denke, wir müssen entweder in der nächsten oder in der übernächsten Woche einfach mal eine Folge machen, in der wir ausschließlich Fragen von Hörerinnen und Hörern beantworten. Nehmen wir noch die von Joachim Hasse und versuchen, dass der Lärm nicht allzu laut wird bei der Antwort. Joachim Hasse aus Stolberg im Rheinland. Er hat Anmerkungen zum Personal der ukrainischen Armee. Ich zitiere mal: Der Militäranalyst Gadi hat bei ZDF heute live unter anderem berichtet, dass die Ukraine in den letzten Monaten zigtausende Rekruten eingezogen hat. Diese werden in einer allgemeinen Grundausbildung von 5 Wochen bei der Infanterie ausgebildet und anschließend in die Brigaden überstellt. Hier erfolgt eine weitere Ausbildung. Eine entsprechende Verstärkung der Front sei demnächst zu erwarten, was spürbare Erleichterungen nach sich ziehen soll. Die Ausbildung spezialisierter Soldaten dauert je nach Verwendung entsprechend länger, zum Teil ja auch im Ausland. Und des Weiteren berichtete er, das Durchschnittsalter der an der Front eingesetzten Infanteristen sei in den vergangenen Monaten von Anfang 40 auf 46 Jahre gestiegen. Ursache: nicht ausgeglichene Verluste. Der erste Fall wäre eine sehr erfreuliche Entwicklung. Der zweite Fall hat mich ehrlicherweise geschockt. Zitat Ende. Wie sehen Sie das, Herr Bühler?
Also die erste Sache sehe ich genauso wie Sie. Das ist eine erfreuliche Entwicklung. Die Ukraine versucht jetzt endlich, ihr hausgemachtes Personalproblem in den Griff zu bekommen. Sie stellen jetzt einige neue Brigaden auf. Ich habe die Zahl 18 gelesen, die dort in der Vorbereitung sind. Also hier wird es sicher in der zweiten Hälfte des Jahres oder gegen Ende des Jahres Entlastung auch geben. Zu dem zweiten Thema. Ja, Durchschnittsalter, das ist ein komplexes Thema. Auf der einen Seite ist es geprägt durch das Dilemma, dass die Ukraine auch Menschen haben in der Ukraine, die unabkömmlich sind für den Militärdienst. Also denken wir an die Rettungsdienste, denken wir an Fachkräfte für Energieunternehmen, alle Blaulichtorganisationen insgesamt und Rüstungsbetriebe und wesentlich mehr. Zweitens haben die ein besonderes System. Es gibt auch Freiwillige zwischen 40 und 50, die sich melden und die sich ihre Truppenteile selbst aussuchen können. Also Truppenteile, die für sich selbst rekrutieren dürfen, auf der anderen Seite auch. Das heißt, der 50-Jährige meldet sich, aber ich möchte nur zu diesem Truppenteil A, weil ich weiß, dass der gut geführt ist, dass der einen guten Ruf hat, dass der Erfolge hat. Dort will ich hin. Und von daher ist das Durchschnittsalter nur bedingt dort auch zu regeln für die Behörden, für die ukrainischen Behörden durch diese Freiwilligkeit. Und letztlich ist das Durchschnittsalter auch bestimmt durch die eigenartige Regelung der Ukraine, dass ein Mann erst mit 25 Jahren wehrpflichtig wird. Bis Anfang 24 waren es ja noch 27 Jahre. Das ist jetzt 2 Jahre schon mal runtergesetzt worden. Andere Armeen machen das anders. Bei der Bundeswehr und bei anderen ist das Alter bei 18 Jahren. Also das ist schon ungewöhnlich zu der Praxis anderer Armeen. Treibt natürlich das Durchschnittsalter nach oben. Auf der anderen Seite muss man sehen, so sehr ich Herrn Gadi schätze, aber er bekommt natürlich auch nur einen Schnappschuss aus seinen Gesprächen, die er vor Ort dann auch führt. Und ob das dann eine allgemeine Durchschnittszahl ist, das für die gesamten Streitkräfte gilt, das möchte ich doch bezweifeln. Das ist punktuell ganz sicher so, aus Gründen, die ich gerade auch so genannt habe. Aber für die Gesamtstreitkräfte, nach meinem Dafürhalten, nach meiner Einschätzung, nach dem, was ich erlebe im Baltikum und auch in Polen, wenn ich mit Ukrainern aufeinandertreffe, dann sieht das schon ganz anders aus.
Das war zum Personal. Joachim Hasse hatte noch eine zweite Frage, was die Ausrüstung betrifft. Und da es jetzt gerade ruhig gewesen ist, will ich vielleicht diese Frage, die ich mir auch noch rausgezogen hatte, vielleicht noch nachschieben, Herr Bühler. Ich lese nochmal vor, Zitat Joachim Hasse. Ich habe bereits mehrfach gelesen, dass die Ukraine über 3 neue ausgebildete Brigaden verfügt, die sie jedoch nicht ausrüsten könne. Sie werden angesichts der aktuellen Lage aber dringend benötigt. Kann es sein, dass Personal Combat Ready zur Verfügung steht, aber mangels Ausrüstung nicht eingesetzt werden kann? Zitat Ende.
Also Combat Ready würde ich sagen, nein, das ist nicht der Fall. Aber insgesamt ist die Lage schon so, dass die Ukrainer im Augenblick für die neu aufgestellten Brigaden nicht für alle die notwendige Ausrüstung hat. Das hat der Präsident Zelensky ja neulich öffentlich auch gesagt. Und deshalb müssen wir annehmen, dass es tatsächlich so ist. Und wenn ich das jetzt beides verbinde, was ich eingangs gesagt habe und was ich jetzt gesagt habe, es wird sogar noch schlimmer, Herr Hasse. Die Soldaten werden ja erst dann einsatzfähig sein, das wissen Sie, ich sage es nur noch mal für alle, wenn sie an ihrem Waffensystem, an ihrer Ausrüstung ausgebildet sind und dann komplett auch ausgestattet sind. Also wenn wir jetzt noch einen Zeitverzug bekommen, dass diese Brigaden ihre Ausrüstung nicht bekommen, dann wird sich der Zeitpunkt Ende des Jahres nach hinten schieben und sie werden erst dann zur Verfügung stehen, wenn ihre Verbände komplett ausgestattet sind.
Okay, und damit sind wir durch für heute und für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs weiterhin große Interesse. Wenn Sie Fragen an Herrn Bühler haben oder wenn Sie Hinweise, Lob oder Kritik loswerden möchten, dann schreiben Sie an general@mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. Herr Bühler, neue Runde für uns in einer Woche, also am Dienstag, 13. August. Bis dahin weiter einen feinen Urlaub und vielen Dank für heute.
Dankeschön, Herr Deisinger. Dann bis Dienstag.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.